Come on, Persia people. We're now in season 25. Let's rock the anniversary. Freestyle Football Fanwall. Ja, nach fast 600 Folgen herzlich willkommen in der Jubiläums-Season 25 der Serie Börse People. Und diese ist maximal Freestyle ausgelegt. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 10. Gast in Season 25 ist Harald Zücker. Sparringpartner für KMUs und Riesensport- und Musikfan und sonst eigentlich auch überall. Alles rundherum, was mir so taugt, lieber Harald. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen
guten Morgen. Was für eine Stimme hat dieser Gast schon wieder? Ja. Macht eigentlich irgend so einen Narrator auch im Radio oder sonst irgendetwas?
Nein, aber ich hätte gern eigentlich so eine Abendsendung wie der Hans Krankl seiner Zeit
ja.
Mit der Nachtschicht.
Nachtfalke,
genau. Ja. Das wäre mal Spaß.
Ich habe sie anmoderiert, KMUs, Sport, Musik. Also ich weiß ja vor allem die Verbindung McDonalds und so weiter. Ja, aber was du alles gemacht hast, ist ja Wahnsinn. Ich mache mit dir einen Karriere-Werdegang-Podcast und ich glaube, dann gehen wir in spannende Details auch noch hinten raus in der zweiten Hälfte. Was ich so finde, du hast studiert in Graz, kommst aus Graz, glaube ich, und hast Jus als Studium ausgesucht. Was war damals die Idee dahinter, Jus zu wählen?
Ja, das ist schon eine sehr eigenartige Geschichte. Ah, ich komme aus Kirchberg an der Raab.
Das ist schon wieder der erste Fehler von
nein,
mir.
Nein, nein, ja. Das ist aus der Oststeiermark. Aber dann natürlich liegt es sehr nahe, dass man in Graz studiert. Mhm. Das war klar. Die Studienrichtung, damals hat mir einfach der Pietro Celli im Fernsehen so gut gefallen. Ich habe gedacht, das, was der macht, kann ich auch. Ja. Und das war so der Trigger. Ich glaube, mit 18 Jahren denkt man nicht so viel drüber nach.
Pietro Celli ist schon wieder so eine unglaubliche Hürde. Hast die Profis auch gesehen und solche Sachen?
Natürlich,
das ja, alles das war ein Traum, natürlich. Und ja, 1988 finde ich die Hofer KG, also der Hofer, wo man heute eigentlich noch immer einkauft, wenn man lange und gut in der Schlange steht und gerne einkauft, höchstwahrscheinlich. Ne?
Ja, natürlich, aber Hofer heute ist nicht Hofer 1988. Damals war das noch ein richtiger Schachtel. Schachtelwirt.
Schachtelwirt ist eine interessante Überleitung zu spät eigentlich.
Ja,
ne?
Genau. Also ich bin vom Schachtelhändler zum Schachtelwirt dann mutiert. Nein, aber damals war das wirklich Hardcore-Discounter. Und es hat für viele natürlich Kopfschütteln erzeugt, wie sie gehört haben, dass ich eigentlich von der Juristerei dann zu Hofer gehe.
Und warum bist du zu Hofer gegangen? Was hat dich gereizt dran, Harald?
Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich war ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon Assistent auf der Uni und mein Kollege hat damals gesagt, ja, was willst du mal machen? Ich sage, ne, Juristerei mache ich nicht weiter, das ist ein nettes Studium, habe ich abgeschlossen, aber ich möchte was in der Wirtschaft machen. Worauf er meint, naja, aber in der Wirtschaft brauchst du nicht unbedingt Juristen und wenn du dich da bewirbst, dann werden sie dich nicht so leicht nehmen. Du musst ja ganz viele Bewerbungsgespräche führen. Und ich gesagt, okay, das ist ein gutes Stichwort, habe die nächste Zeitung aufgeschlagen und sage, okay, wo sind gerade Inserate, wo könnte ich mich bewerben, wo ich eh nicht hin will. Und dann war der Hofer gleich einer der Ersten, da habe ich gesagt, okay, da bewerbe ich mich. Habe nie die Idee gehabt, dass ich dorthin gehe. Aber das Bewerbungsgespräch mit dem Geschäftsführer damals war so gut, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich es machen. Und tatsächlich haben die mich genommen.
Mhm. Aral ist auch eine spannende Station, das war nach dem Hofer, glaube ich, oder?
Ja, das war dann nach dem Hofer, da bin ich dann vom Handel in die Mineralölbranche gewechselt, war dann Verkaufsleiter für Ostösterreich. Da war ich praktisch für, weiß ich nicht, ich glaube 20 Standorte verantwortlich für die Pächterrekrutierung, Pächterbetreuung, Sales-Geschichte. Ja, Aral war damals, das war vielleicht das Interessante, warum sie mich auch geholt haben, ein Vorreiter in der Shop-Gestaltung. Also damals war ja, das war ja Anfang der 90er, waren die Angestellten waren ja noch Schmierhallen, Werkstätten und die Shops waren sehr klein ausgestaltet. Und die Aral hat damals begonnen, aber große Shops zu bauen und das Bild des Tankstellenpächters vom Schmiermaxe zum Handelsgrößes umzuwandeln.
Und Schachtelwirt hast du gesagt und 1993 McDonald's Development Company. Das ist der McDonald's auch in Österreich gewesen, ne?
Ja, das war auch das war wieder so ein Bruch im Karriereweg. Da hat keiner verstehen können, dass ich von der großen Mineralölbranche zum Schachtelwirt gehe. Auch damals war ja McDonald's auch nicht das, was es heute darstellt. Ich hab Personalnummer 29 gehabt und interessanterweise war 29 auch die Anzahl von Restaurants, die damals an dem Tag eröffnet wurde, wie ich den Vertrag unterschrieben habe.
Das 29. in Österreich.
29 und wie ich dann 14 Jahre später das Unternehmen verlassen habe, waren wir bei 175. Also ich habe die gesamte Entwicklung der großen Expansionsphase miterlebt und mitgestaltet.
Und das ist auch so ein Unternehmen, wo man alles macht, bis aufs Kochen nehme ich an. Du hast dich auch verkauft, oder? Das gehört dazu.
Ja, natürlich. Ich habe die ersten 3 Monate habe ich in einem Restaurant verbracht. Da habe ich natürlich alles gemacht. War eine sehr gute Lernphase. Ich habe natürlich das alles falsch gemacht, was man sich nur vorstellen kann. Habe mir natürlich sämtliche Finger am Grill verbrannt, bis der Sadri aus Indien zu mir gesagt hat, musst du so machen. Dann habe ich es verstanden, wie das funktioniert. Eine extrem wichtige Schule und würde ich jedem Unternehmer empfehlen, selbst auch einmal dort zu stehen, wo seine Arbeiter das Geld verdienen.
Und so schlecht wirst du es nicht gemacht haben, weil immerhin 2004 Geschäftsführer von McDonald's Österreich. Da bringe ich ein bisschen eine Börsefrage rein. Längst ein börsennotierter Konzern natürlich gewesen. Top-Management in Österreich. Inwieweit ist man da international vernetzt? Inwieweit hat man da interne Vorgaben oder doch Autarkie in Österreich?
Ja, das ist eine gewisse ambivalente Situation. Auf der einen Seite, was ich auch glaube, ist eines der großen Erfolgsfaktoren des Unternehmens, eine sehr hohe regionale Freiheit, zumindest zu dem Zeitpunkt, wie ich da war. Mhm. Wie das heute ist, kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. Eine sehr hohe regionale Freiheit. Also nur als ein kleines Beispiel. Wir haben damals in Österreich Bier in den Läden verkauft. In Frankreich haben sie Rotwein verkauft. Das heißt, man hat dem lokalen Charakter Tribut gezahlt. Auf der anderen Seite doch sehr stringente Vorgaben, wenn es um Qualitätskriterien, um Standardisierung gegangen ist. Also, ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor.
Mhm. Franchise-Verband, du warst Präsident, passt natürlich zu McDonald's, ist auch ein bisschen ein Erfolgsfaktor, weil ich glaube, die Leute, die das machen, haben das schon gern gemacht, alle, ne? Für einen McDonald's solche Filialen zu leiten.
Ja, absolut. Ich glaube, die Leute, die da tätig waren oder heute noch sind, die haben alle Ketchup im Blut. Mhm. Das muss man fast haben. Und ja, wir waren damals natürlich der größte Franchise-Geber am Markt und das hat sich dann halt angeboten, dass man der Präsident wird. Aber letztendlich wurde das eh vom Verband selbst abgewickelt. Also meine Funktion hat sich da auf eine darstellende reduziert.
McDonald's war einer der größten Player im Franchise-Bereich überhaupt in Österreich. Dass du der Präsident warst, ist die eine Sache. Aber ihr wart auch insgesamt die Größten, glaube ich, die das Angebot von der Vielfalt,
vom Volumen, ja, glaube ich, sicher. Ja. Also vom Umsatzvolumen ganz sicher, ja.
Jetzt so aus dem Bauch raus die Frage, ich keine belastbaren Zahlen möchte ich dir abbringen, aber ist das noch immer so ein großes Thema wie vor 20 Jahren Franchise? Ich glaube nämlich nicht aus dem Bauch raus, oder?
Also
oder
ich kann das sehr schwer beurteilen, weil ich aus der Franchise-Branche wirklich schon weg bin. Aber natürlich, was hat Franchise für den Vorteil? Du kannst natürlich als Unternehmer, wenn du eine gute Idee hast, viel, viel schneller dein Unternehmen skalieren, weil du natürlich durch die Franchise-Nehmer auch Kapital reinbringst und dich nicht um organisatorische Belange vor Ort kümmern musst. Gibt es natürlich auch Zukunftsgewinnmöglichkeiten her, aber für das richtige Unternehmen ist Franchising nach wie vor, glaube ich, schon ein gutes Skalierungsprojekt.
Haben wir im Vorfeld nicht besprochen, haben dich McDonald's-Aktien interessiert, die mit Österreich selber wenig zu tun gehabt haben natürlich, aber international natürlich eine Aktie, die eine brave Performance hingelegt hat.
Das war mein täglicher Blick in der Früh.
Also du warst Intuit.
Absolut, ja. Weil wir natürlich auch ein Teil der Bezahlung war natürlich auch in Stock Options.
Finde ich gut.
Und das war natürlich schon ein großer Hebel. Und das war, wie gesagt, das Erste, was man in der Früh angeschaut hat, wie ist der Marktpreis der Aktie.
Jetzt ist ja schon länger her, diese Phase hat es da geschmeckt schon auch. Das heißt, mir, ich gebe es zu, ist mein Nachmitternachtessen, ich gehe da immer gern hin, wenn ich noch einen Hunger habe. Direkt an 100 Meter von dem, wo wir jetzt sitzen, ist ein McDonald's am Bahnhof. Ja, perfekt.
Ja, ich war sicher ein voller Junkie. Also ich habe mich sicher fast 3 bis 4 Mal in der Woche davon ernährt. Ja.
Sorgt für Volatilität im Gewicht und so weiter und so fort. Lieber Harald, was ich noch gefunden habe und auch ein bisschen gewusst habe, aber jetzt vorgeholt habe im Vorgespräch, deine GRK-Phase. Und wir waren im selben Stadion, im gleichen Stadion, aber nicht in Graz, sondern in der Südstadt, als der GRK Sternstunde gehabt hat und was überreicht bekommen hat, sprechen wir über diesen Erfolg, wo du schon im Stadion warst.
Jetzt, wo du das jetzt gerade ansprichst, läuft bei mir gerade über den Körper Gänsehaut drüber. War natürlich ein einzigartiger Moment. Und ich war natürlich damals auch in der Südstadt.
Der Meister.
2004 bei der Überreichung des Meistertellers.
Ja,
da geht es durch den Körper nach wie vor.
Ich muss die Geschichte erzählen. Ich habe es, glaube ich, schon einmal erzählt, aber ich bin so stolz darauf. Ich war ein Jahr Nummer 1 VIP bei der Admira, weil ich einen Hauptsponsor aufgestellt habe und durfte dann an Rudi Roth stellvertretend in den rübertragen. Ich war nicht der Hauptübergebende des Pokals, aber ich war dabei. War ich stolz drauf.
Ich habe von der Tribüne zugeschaut, wie du das gemacht hast.
Genau. Nein, es war wunderbare Sache. Und 2005 ist es dann bei dir noch stärker losgegangen beim GRK, doch in einer Phase, wo deine Managementqualitäten schon gefragt waren und nicht nur Fußball. Da ging es auch um wirtschaftliche Belange. Ne?
Ja, ich bin ja dann 2005 zum Präsidenten vom GRK gewählt worden. War ursprünglich gar nicht so geplant. Die Idee ursprünglich war, das haben wir auch nicht im Vorfeld besprochen, der Rudi Roth hat damals eine internationale Vermarktungsfirma angeheuert, die IMG, und das ist ein amerikanisches Unternehmen, und gedacht war, dass ich eigentlich den Gegenpart im Verein für die IMG abgebe, weil ich doch selbst in einem amerikanischen Konzern gearbeitet habe und dass man hier einfach eine gute Basis findet. Und meine Rolle wäre quasi der IMG-Partner gewesen und gleichzeitig halt der zweite Vize im Vorstand. Und am Mittwoch war die Vorstandssitzung und am Montag in der Früh hat mich der designierte Präsident angerufen und gesagt, du Harry, das geht nicht, du musst den Präsidenten machen, meine Frau lässt mich nicht. Das kann ich deswegen auch sagen, weil der Karl Schleich mittlerweile leider verstorben ist. Er hätte eigentlich den Präsidenten machen sollen, und dann habe ich 2 Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken, und dann hat halt leider die Eitelkeit gesiegt und habe gesagt, ja, ich mache es halt.
Das hängt sich doch an. Ne? Es war eine tolle Zeit, schwierige Zeit zugleich. Du hast ja, glaube ich, den Lars Söndergaard damals ins Spiel gebracht, den jetzigen ÖFB-Damenchef. Ne?
Ja, so wiederholt sich.
Das kann ich mich erinnern.
Ja, so wiederholt sich die Zeit, ja. Wir haben damals ja mit dem Walter Schachner den Meistertrainer gehabt, aber in Summe war das
Schokotabelle und so.
Der Schoko, ne? Genau.
So wie die Didi-Tabelle heute. Ne?
Ja, genau. Also das wiederholt sich ja alles wieder. Ja. Und wir wollten dann aber damals einen komplett radikalen Jugendkurs setzen, und da war mit dem Walter so ein bisschen schwieriger, das umzusetzen. Und dann, er ist ja dann auch zu 1860 München gegangen, und ich habe dann den Lars Söndergaard geholt, weil mir seine Spielidee und auch die Persönlichkeit sehr gut gefallen hat. Und lustigerweise, jetzt ist er wieder in Österreich, betreut das österreichische Damen-Nationalteam. Also ich wünsche ihm alles Gute. Wir haben uns auf Facebook auch schon gegenseitig wieder geschrieben. Also wir haben nach wie vor ein gutes Einvernehmen.
Dann liebe Grüße von einem Fanboy, als solcher bezeichne ich mich. Hast du selber auch mal gekickt? Haben wir auch nicht vorbesprochen. So semi-professionell, hobbymäßig?
Also professionell möchte ich nicht bezeichnen. Also in der steirischen Liga natürlich.
Na, immerhin.
In Kirchberg war das natürlich ein Muss. In den 70er und 80er Jahren hat es ja nicht viele andere Alternativen gegeben. Aber wir sind nie über die Gebietsliga hinausgekommen. Wir waren eigentlich auch keine schlechte Mannschaft, aber wir haben es nicht ganz so ernst genommen.
Und auf welcher Position hat man dich gefunden?
Ja, ich war eigentlich im Mittelfeld. Ich war so der, was man heute den Sechser nennt, der Abräumer vor der Abwehr. Das war so meine Rolle,
ja. Ja, die sind im Marktwert ganz schön gestiegen seit damals, ne?
Ja, muss man sagen. Ja. Ich war nicht mehr da zuständig, den Spielmacher zu neutralisieren. Und ich habe es immer mit fairen Mitteln gemacht. Also ich war da nicht, ich habe nicht gefoult oder wie immer, aber ja, heute ist der Sechser.
Aber so ein paar Mädchen gehen schon, oder? So ein bisschen versteckt, dass du schießt.
Nein,
echt so richtig als Sportsboy.
Nein, ich habe nur, weil es nicht einfällt, ich glaube, der Sandro Mazzola war das, eine Geschichte aus Italien, der immer Zwiebel in seiner Hosentasche hatte und dann beim Foul immer den Leuten den Gefaulten über die Augen gestiegen hat. Dann ist es halb so schlimm und hat den Leuten Zwiebel angeblich. Also ich habe das in einer Geschichte mal gelesen. Eine lustige Geschichte, ja.
Dann, wir haben es im Vorgespräch besprochen, ganz kurz erwähnen wir auch deine Frau. Ihr habt Grazer Bäckereikette erworben. Sie hat auch Hintergrund im börsennahen Bereich und so weiter, aber es geht jetzt um dich. Spannende Zeit auch in Graz, ne?
Das waren ganz spannende Zeiten. Wir haben damals die Bäckerei Hubert Auer 2005 gekauft, und es war natürlich ein Unternehmen, wo wir den Umsatz in wenigen, ich glaube in 5 Jahren verdoppelt haben, die Anzahl der Standorte fast verdoppelt haben, die Mitarbeiteranzahl auf 220 und erhöht haben, und da hat meine Frau mit Abstand den größten Anteil dran gehabt, und das waren wirklich spannende Zeiten.
Du postest auf LinkedIn, du bist der Spiegel, den der Mittelstand nicht hat und der den Unternehmenswert in 3 Jahren verdoppelt. Springen wir schon langsam in die Ist-Zeit. Ich möchte die Alpha Group International reinbringen, Finanzdienstleister. Du bist da für Österreich mit einer Lizenz dabei oder so. Wie läuft das genau?
Naja, die Alpha Group ist ein Anbieter von Peer-to-Peer-Formaten. Das Peer-to-Peer wird jetzt natürlich den meisten Hörern nichts sagen. Das ist eigentlich, wo wir ein Format, wo wir Unternehmer an den Tisch bringen, dass ich moderiere, wo Unternehmer ihre Probleme, Sorgen und ihre Themen moderiert abwickeln und eigentlich Input von anderen Unternehmern auf Augenhöhe bekommen. Mhm. Wobei ganz wichtig ist, dass keiner der am Tisch Sitzenden aus der gleichen Branche kommt. Das heißt, wir gewährleisten hier absolute Vertraulichkeit. Und das Format das hat die Alpha-Gruppe aufgestellt und das funktioniert wunderbar und da kommen extrem gute Ergebnisse zustande. Und das Interessante ist, du hast das kurz erwähnt, wir garantieren tatsächlich den Teilnehmern eine Verdoppelung des Unternehmenswertes in einem Zeitraum von maximal 3 Jahren. Sollten wir es nicht schaffen, zahlen wir alle Teilnahmegebühren der letzten 3 Jahre zurück.
Das heißt, du musst aber auch gut recherchieren, wen es da aussucht, weil wenn das ein Würstel ist, unter Anführungszeichen, dann hast du schlecht investiert mit deiner Zeit. Ne?
Ja, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel jetzt nicht mitmachen würde und nicht erscheinen würde, dann würde man sich schon vorher trennen. Aber das Unternehmen gibt es mittlerweile das Format gibt es mittlerweile in über 44 Ländern der Welt seit 2012 und wir haben das noch nie zurückzahlen müssen. Also der Erfolg spricht
für sich. Das ist dann aber großartig.
Wer das erlebt hat, was ich mache, und das vielleicht ist der eine oder andere jetzt am Lautsprecher und möchte mal teilnehmen. Wir machen Gästeboards, wo wir das sozusagen als Trainingsboard einladen. Das ist immer extrem gut besucht. Da gibt es immer limitierte Plätze, maximal 6. Und der Output ist gewaltig, der hier passiert. Also wenn jemand Interesse hat, kann er mal gern schreiben. Ich lade ihn zum nächsten Gästeboard ein.
Dazu tun wir haraldzueker.com in die Shownotes natürlich rein. Da findet man den Link und da findet man eine schöne Webpage mit Kreise je Zielgruppe 3. Noch kurz Einreihung, was heißt das? 3 Kreise je Zielgruppe.
Naja, wir limitieren die Anzahl, damit wir sagen, okay, das ist sehr intensiv. Also ist jetzt nicht, das sind keine Massenveranstaltungen, sondern wir kreisen das ein auf immer eine Zielgruppe. Das sind die Startups, das sind die kleinen Unternehmer, das sind die großen mittelständischen Unternehmen. Das sind die 3 Kreise. Mhm. Weil natürlich die Themenbereiche für ein Startup sich komplett und sehr stark von einem Unternehmer, der 1000 Mitarbeiter hat, unterscheidet. Und damit wir da auf einer gleichen Augenhöhe agieren, haben wir die Kreise gezogen.
Hast du persönlich irgendwelche Branchenschwerpunkte oder ist das Unternehmertum selbst im Mittelpunkt und die Branche gar nicht so wichtig, sondern eher das Leading-Thema und so weiter?
Die Branche ist vollkommen egal. Ich habe vom Dachdecker bis zum Autohändler da alles dabei, weil da spielt natürlich auch dann meine Konzernerfahrung. Wir spiegeln, das ist auch der Wort spiegeln, wir spiegeln Konzernerfahrungen in den Mittelstand hinein und brechen das runter auch für einen Autohändler mit 30 Mitarbeitern, kann er trotzdem lernen, wie es einem Konzern zugeht und benutzt das Framework und dann hört er wieder, der andere Unternehmer mit der Dachdecke hat das Problem so gelöst. Also ein Beispiel, wir haben letztes Mal in einem Meeting gehabt, das ist ein sehr simples Thema, sagt einer, liebe Leute, ihr müsst mir helfen, ich finde keine Buchhalter mehr. Sehr triviales Thema, was aber alle am Tisch massiv interessiert hat und dann sind Lösungsvorschläge gekommen und die Leute müssen sich dann verpflichten, beim nächsten Meeting dann darüber zu berichten, was sie getan haben, was sie umgesetzt haben und was der Output war oder auch der schlechte Output, kann ja auch sein.
Wie physisch, wie virtuell oder wie hybrid ist dein Job da mit den Unternehmen?
Der ist komplett physisch, also wir machen das vor Ort.
Finde ich gut.
Es würde das Format digital geben, ich biete es nicht an, weil ich möchte einfach den Leuten auch beim Thema in die Augen schauen und möchte auch die Mimik, die Gestik und auch den Output.
Mittlerweile unterschätzt, finde ich gut. Ja. Das heißt, du hast da einen konzentrischen Kreis, auch Wien, genau. Graz, Österreich.
Genau, also ich habe 2 Boards in Wien und jetzt bin ich gerade dabei, auch ein Board in der Steiermark aufzubauen.
Dann zeichnen wir dich weiter. Es wird für mich immer spannender. Es ist jetzt schon sehr spannend. Es geht weiter, lieber Harald, mit deinen Büchern. Den Punkt möchte ich jetzt bringen und wir haben vor circa 10 Minuten jetzt Sendezeit über McDonald's gesprochen, dass du Veröffentlichungen, eins heißt die Fastfood-Falle, ich denke, da wird man sich nicht ganz so drüber gefreut haben, wenn ich das jetzt frech sagen darf, und dann die Fastfood-Diät, ja, spannende Bücher in einem guten Verlag, Edition A. Ich kann mich erinnern, dass die Bücher gegeben hat. Ich gebe zu, ich habe sie noch nicht gelesen, ich hole das jetzt nach. Sprechen wir auch darüber kurz in eigenen Worten, wie es zu den beiden Büchern gekommen ist.
Naja, das erste Buch war die Fastfood-Falle. Das ist ein autobiografisches Buch sozusagen. Relativ einfach erklärt. 2017 war ich persönlich in einem körperlich ganz schlechten Zustand. Okay, da war ich, das muss man ganz ehrlich sagen, da war ich schon 10 Jahre von McDonald's weg. Und ich war dann im
vielleicht
Urlaub.
Vielleicht deswegen, ne? Was vielleicht.
Genau. Ja, genau. Und ich war dann im Urlaub und habe dann gesehen, okay, ich bin körperlich wirklich desolat, in einem desolaten Zustand und habe dann Zeit gehabt zu recherchieren, wie es dazu gekommen kann, dass ein halbwegs intelligenter Mensch in solchen Zuständen und ich war auch immer auch sportlich unterwegs. Und dann war natürlich klar, dass meine Ernährung die letzten 20, 30 Jahre ganz schlecht war. Ich habe mich einfach wirklich von Wurstsemmeln, Leberkäse, Hamburgern, Pommes und so weiter ernährt, weil ich einfach immer das schnelle Essen gefreut habe und auch nicht viel darüber nachgedacht habe.
Weil du keine Zeit gehabt hast, oder?
Genau,
so?
Genau.
Das ist bei mir auch so, leider.
Ja. Und ja, aber du schaust dafür naja sehr schlank aus, ja. Und ja, und dann war klar, okay, da habe ich ja alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Und habe dann halt wirklich, ich habe, glaube ich, jede Studie gelesen, die man sich überleben kann. Mein Archiv war dann schon so, hat dann schon Megabytes oder Gigabytes gefüllt. Und ich habe dann bei einer Veranstaltung den Herausgeber von Edition A kennengelernt und wir plaudern so und
sagen, du, Salomon, ne?
Salomon, genau. Ja. Und wir plaudern so und ich sage, du, ich hab so viel Wissen angesammelt, da könnt ihr ein Buch schreiben drüber, was an diesen Dingen alles nicht so optimal läuft. Und er sagt, boah, das bringe ich hier raus, das machen wir. Ja, und so ist das die Fastfood-Falle entstanden mit den ganzen Hintergrundinformationen auch des Konzerns und wie man halt in diesen schlechten Zustand kommen kann. Mhm. Das Buch selber war glaube ich, allen Titelseiten und war ziemlich gut verkauft. Und dann war aber immer die Frage, auch bei Podiumsdiskussionen, ist Fastfood per se schlecht? Und ich sage, na, Fastfood per se ist nicht schlecht, weil Fastfood bedeutet ja, ich kriege ein gleichbleibend qualitatives Essen, schnell serviert und brauche nicht lange warten und weiß, was ich dafür bekomme. Na, und dann hat der Salomon gemeint, dann machen wir ein zweites Buch, da auch die Fastfood-Diät, ob ich bereit bin,
lustig, ja?
Ob ich bereit bin, den Eigentest auch zu machen. Und dann sage ich, ja, das mache ich. Und dann habe ich mich selber 40 Tage nur von Fastfood ernährt, also Burger zum Früh, Burger zum Mittag, Burger zum Abendessen. Und ich habe es allerdings mit gesunden Zutaten gemacht. Also ich habe wirklich also ein Eiweißbrot gemacht mit geringen Kohlenhydraten, habe die Pommes mit Süßkartoffeln gemacht und habe sie über Nacht stehen lassen, um eine resistente Stärke zu erzeugen. Und siehe da, ich habe in diesen, das Buch wiederholt diese 40 Tage quasi, sind die 40 Tage Selbsttest und ich habe in diesen 40 Tagen fast 10 Kilo abgenommen mit reinem Fastfood und das ist dann das Buch dahinter. Da gibt's auch, das war sehr interessant, das ist ein Galileo-Beitrag im Fernsehen, die sind dann auch hingekommen und haben das dann mit recherchiert. Das ist ein ganz lustiger Beitrag geworden.
Ich finde auch die Subtitel der zwei Bücher super. Zuerst wie McDonald's und Co. auf Kosten unserer Gesundheit Milliarden verdienen und dann gesund und schlank mit Burger, Pizza und Co. Je nachdem, wie man es halt anlegt auch, ne? Als Privatperson.
Das ist schon Thema. Ja, das zeigt auch, dass man immer, also alles von zwei Seiten betrachten kann.
Absolut.
Und muss.
Das finde ich also spannend, ja. Ja. Und gerade Edition A, ein hochgeschätzter Verlag und taugt mir irgendwie. Jetzt habe ich vor einem Monat einen Gast gehabt, Gerald Reischl, den Konzernsprecher von der AT&S mit der Google-Falle und jetzt haben wir die Fast-Food-Falle gehabt, also eine Fallenphase in
ja. Den Reischl kenne ich übrigens persönlich sehr gut, ein ganz netter.
Ja, ist ein toller Typ, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne und die Erfolgsstory schlechthin an der Wiener Börse momentan, mehrere 100% plus, ich glaube Kursverzehnfachung in den letzten eineinhalb Jahren fast, also gewaltig. Ja. Ein Profiteur auch letztendlich vom KI-Boom und von den Substraten und so weiter. Jetzt machen wir aber bei deinen Büchern noch einmal weiter, weil du hast ein Werk in Publishing-Phase gerade, das in Kürze losgeht, da drücke ich mal die Daumen und jetzt stell uns mal vor, bitte.
Naja, das hat sich aus meiner jetzigen Tätigkeit ergeben, weil ich mache ja viele Beratungen bei Unternehmen und immer wieder kommt es zur Aussage, ja, die Meetings sind so schlecht und die Meetings kosten so viel Zeit und sind nicht produktiv genug. Dann habe ich eben recherchiert, wie die großen Konzerne Meetings abhalten und bin dann halt auf gewisse Bonmots gestoßen vom Jeff Bezos, wie vom Elon Musk oder auch vom
Harald Zucker.
Naja, von so. Ja. Aber zum Beispiel nur eine kleine, der Jeff Bezos hat die zwei Pizza-Regeln für seine Meetings ausgegeben.
Fastfood-Falle gelesen, nein, Spaß beiseite.
Okay. Ja. Nein, das ist alles gut. Die zwei Pizza-Regel bedeutet, dass kein Meeting größer sein darf, als wie zwei Pizzen die Leute ernähren können.
Also gut.
8 Personen Maximum. Und das ist eine sehr bekannte, die Zwei-Pizza-Regel von Jeff Bezos. Und ich habe diese Regeln der Konzerne zusammengetragen. Und dann habe ich, ja natürlich, heute, wir reden ja von KI, auch die KI gefragt, dann gibt es so ein Buch darüber weltweit. Und die Aussage war, nein, das gibt es nicht. Es gibt kein Kompendium oder Sammelsurium von den Meeting-Regeln der großen Konzerne. Und ich habe dann praktisch ein Manuskript geschrieben, habe das dann einem Verlag geschickt. Und siehe da, ich habe den großen Fallenverlag aus Deutschland für das Buch gewinnen können und mittlerweile ja sind wir in der Pre-Phase auf Amazon bereits gewesen. Man kann es bestellen.
Heißt, auf Amazon gibt es das schon.
Ja, aber nur als man kann es bestellen. Erscheinen wird es im Dezember.
Ja, genau.
Erscheinen wird es im Dezember, aber wir sind jetzt gut in der letzten redaktionellen Phase, aber wird schon verkauft, de facto, man kann es bestellen, ja.
Hast du ein Hörbuch auch im Plan deiner Tätigkeiten?
Ich persönlich habe es nicht im Plan, aber ich glaube, der Fallen Verlag hat in der Planungsphase, falls sich das Buch gut verkaufen, wird sicher auch ein Hörbuch geben.
Dann gebe ich jetzt dir einen Management-Tipp, lieber Harald. Wenn es deins macht, sprich es bitte selber. Deine Stimme taugt mir wirklich sehr. Die kommt wirklich mega rüber. Und das ist noch die letzte Überleitung, die wir uns basteln, weil das habe ich auch im Vorgespräch bemerkt, als du meine Instrumente herumstehen gesehen hast, da bei mir in meinem Saustall. Musiker, spannend. Du hast mir was vorgespielt, bitte, wie leiwand ist das? Und da spielen wir, glaube ich, kurz was ein. Was hast du denn ausgesucht?
Nein, ich glaube, ich würde spielen das Jazz Out. Das ist einfach eine Eigenkomposition. Natürlich muss ich sagen, ich bin jetzt kein Musiker, aber ich kann die Elektronik gut handeln und ich kann das gut zusammenstellen und arrangieren. Das habe ich gemacht. Ich glaube, das ist ein gutes Lied. Passt auch zur Entspannung dazu und trifft den Geschmack von Jazz an sicher. Und was ist Jazz in meiner Definition? Zuerst spielt einer, dann spielen alle gemeinsam und am Ende spielt wieder einer. Das ist Jazz.
Dann hören wir mal eine Minute rein. Ist das leiwand. Ich spiele jetzt auch kurz was vor, nämlich Österreich-Weltmeisterreif, was wir gerade auf Spotify veröffentlicht haben, einen WM-Song mit dem Nachbarn Hans Huber, den du dich aus dem Sportbereich auch kennst.
We are cheering for Rhein-Nix boys, they can do it, bring home the pot, love in the spot, come on Rhein-Nix boys, score the goals of the century. Mit der Nummer 10, Florian Grillitsch. Mit der Nummer 11, Michael Gregoritsch. Nummer
12. Ich habe den Song ja schon reingehört, der ist unglaublich gut.
Ich freue mich auch.
Also, ich bin ja ein Remixer auch. Also, ich glaube, den werden wir nochmal zu Gemüte führen und da was.
Seine 88er Jahre Sample-Aufnahme, die ich damals auf Audiokassetten gemacht habe. 8 Sekunden habe ich 7 Minuten gesampelt und rundherum was gebastelt jetzt und Gott und die Welt eingeladen. Ich glaube, wir machen gemeinsam auch mal Musik. Ich würde dich gerne auf meinem Spotify, bist du ja nicht vertreten, glaube ich, mit einem Song rüberholen, wenn ich darf. Ja.
Nein, du kannst meine Songs natürlich verwenden, das ist ja auch kein Thema. Ich bin auf Soundcloud. Auf
Spotify.
Ja, ich bin auf Soundcloud, aber ja, ich mache das ja nicht aus kommerziellen Gründen, sondern weil ich Spaß daran habe.
Ja. Das verstehen ja manche nicht. Ich habe da mit einem großen österreichischen Produzenten gesprochen, den ich ein bisschen kenne und um Advice gebeten habe. Und der hat mir erzählt, dass ich eigentlich ein Idiot bin, weil wenn ich Nummer 1 werde, ich habe gesagt, ich will ja nicht Nummer 1 werden, es reicht mir schon so zum Spaß irgendwie. Ne? Genau. Aber ja, na, das macht alles riesig Spaß. Es ist auch irgendwie so eine Verwirklichung aller Hobbys, die sich so ausgehen jetzt. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass du all das machst, was du gern machst, das machst du auch. Ne?
Ja, also ich... Natürlich mit meinen Hintergrundinformationen, also mein Werdegang und alles, was halt auch an negativen Dingen passiert ist, das bin ich schon über 60, jetzt glaube ich, sollte man die Dinge machen, die einen Spaß machen und nicht mehr Dinge, die ja, keine Freude machen.
Letzte Frage, lieber Harald, wer wird Fußballweltmeister?
Ja, das ist natürlich, wenn ich das wissen würde, dann, aber.
Dann würdest du es
also,
wetten,
gell? Ja, ich glaube nach wie vor, dass also, Frankreich, Spanien, das sind natürlich schon die Favoriten. Aber ich habe einen Geheimtipp, das ist Ecuador.
Spannend.
Schauen wir mal, also laut den Statistiken. Und natürlich darf man eins nicht vergessen, wir spielen im Sommer in sehr heißen Gegenden. Mhm. Und die Erfahrung zeigt, mit Ausnahme Deutschland in Brasilien, dass am Kontinent, also im amerikanischen Kontinent, die Locals meistens die Nase vorn haben. Schauen wir mal.
Ganz, ganz spannend. Ich glaube, Raiffeisen, ich habe so eine Umfrage gemacht in der Finanzbubble und die haben alle Usbekistan gesagt. Ich tippe da mehr. Die haben sich da verschworen irgendwie, glaube ich. Ich tippe da mehr noch auf Ecuador, was nichts mit Äquator zu tun hat von der Hitze her. Es wird eine leibende WM, ich freue mich riesig drauf und ich glaube, ich muss mich in den Schlafgewohnheiten ein bisschen umgestalten, aber was soll's.
Ja, es gibt ich möchte den Namen nicht nennen, aber es gibt in Graz jetzt, habe ich gelesen, so Barbecue in einem Lokal gegen Algerien um 3 Uhr in der Früh und da bin ich dabei. Gulasch und ein Bier.
Ein Gulasch und ein Bier. Was soll man mehr sagen? Ist auch ein schöner Songtitel oder überhaupt alles, lieber Harald, hat mir riesig, riesig Spaß gemacht. In den Shownotes verlinkt deine Homepage, dein Soundcloud-Auftritt und Emerson zum Inspirieren fürs neue Buch, das dann zu Weihnachten ausgeliefert wird, wenn ich es verstanden habe. War mir ein Volksfest an euch da draußen. Danke fürs Reinhören in diese maximal inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und natürlich auch von meiner Seite. Schöne Grüße an alle Zuhörer.
Danke, Harald.